to the Where Is My Weed At Podcast.
Du möchtest erstmal einen kleinen Hinweis geben für die Folge?
Ja, genau. Mir war es wichtig, auf jeden Fall zu sagen, dass ich heute über meine Erfahrungen rede. Also ich bin keine Expertin und ich kann auch nicht aus irgendeiner wissenschaftlichen Perspektive sprechen. Ich bin keine Psychologin und deswegen erzähle ich einfach von meinen eigenen Erfahrungen. Außerdem geht es natürlich heute um psychische Krankheiten bzw. um psychische Gesundheit. Und wem das Thema zu heavy ist, sage ich mal, dem empfehle ich das dann eher nicht anzuhören oder zumindest auf sich aufzupassen.
Danke. Erstmal würde ich gerne über Weed reden. Wie regelmäßig kiffst du jetzt eigentlich?
Also ich bin ja 21 Jahre alt und im letzten halben Jahr habe ich wieder vermehrt angefangen zu kiffen. Also ich hatte zum ersten Mal mit 17, 18 gekifft, da habe ich dann eine Zeit lang viel gekifft, also so zweimal die Woche ungefähr, habe das dann wieder zurückgeschraubt, eine Zeit lang auch gar nicht gekifft und so seit einem Jahr oder einem halben Jahr kiffe ich wieder regelmäßiger. Aber das ist jetzt auch nicht so, dass ich sagen würde, genau einmal die Woche, sondern manchmal dreimal die Woche und manchmal auch einen Monat gar nicht. Also das ist immer ganz unterschiedlich.
Also situationsabhängig quasi.
Genau, auch die Phase, in der ich mich gerade befinde.
Und du bist, was machst du von Beruf?
Ich studiere Soziologie und nebenbei arbeite ich noch auf 450-Euro Basis eben in der Gastro, also zweimal die Woche.
Okay.
Würde ich jetzt aber nicht richtig als Beruf bezeichnen, sondern eher so als Minijob halt.
Ja, Nebenberuf halt.
Genau.
Wie kam das jetzt eigentlich, dass du wieder regelmäßig gekifft hast?
Also es kam natürlich durch meine sozialen Kontakte ein bisschen.
Bist also, du nur mit Kiffer befreundet?
Nein, nicht nur, aber ich sag mal so, wenn ich kiffe, dann kiffe ich am liebsten in angenehmer Gesellschaft. Und wenn ich Freunde habe, mit denen ich einfach gerne kiffe und bei denen ich mich super wohl fühle und fallen lassen kann, dann kiffe ich auch ein bisschen mehr. Und zurzeit kiffe ich eben vor allem mit einer Freundin sehr viel, bei der ich mich einfach dann wohlfühle.
Was gefällt dir denn besonders an dem Cannabis-Rausch?
Also ich habe das Gefühl, Cannabis hat bei mir vor allem so eine bisschen pushende Wirkung. Also viele werden ja eher müde und können dann auch super gut schlafen. Also ich werde dann eher ein bisschen aktiver. Mir fallen dann auch immer ganz viele Dinge ein und ich kann auch Dinge, die ich jetzt nüchtern betrachtet auf eine bestimmte Art und Weise sehe, im High-Zustand auch nochmal anders betrachten. Und das mag ich eben sehr gerne, weil es mir irgendwie eine andere Perspektive auch nochmal auf Dinge gibt und weil ich eben dadurch so kreativ und ein bisschen wacher, nicht wacher, aber halt mehr aus mir rausgehen kann, sag ich mal so.
Cool. Und was ist jetzt mit Lernen, wenn du jetzt studierst?
Also, das ist ein bisschen schwierig, das zu generalisieren, weil es gibt ja unterschiedliche Arten von Lernen. Also beim Auswendiglernen ist es auf keinen Fall was für mich. Also dann muss ich schon nüchtern sein. Aber es gibt schon Lernprozesse oder so Themenfindungsprozesse, wo halt mehr Kreativität auch gefragt ist, wo ich manchmal dann im High-Zustand auch neue Denkanstöße bekomme. Also wenn ich beispielsweise eine Hausarbeit schreiben muss oder einfach einen Text schreiben muss und ich nicht weiß, wie ich das jetzt genau aufbaue, dann denke ich da manchmal high nochmal drüber nach und dann kommen mir irgendwelche Ideen und nüchtern überprüfe ich die Ideen nochmal, weil nicht alle Ideen sind immer gut, aber manche sind schon ganz, ganz hilfreich.
Ich kenne das eigentlich auch, also wenn ich jetzt zum Beispiel für das Projekt jetzt designe oder so, mache ich ja immer meist oder eigentlich fast zu 100% jetzt immer bekifft und dann schaue ich dann tatsächlich auch dann am nächsten Tag nochmal nach, okay, was habe ich da eigentlich gemacht so und meistens ist es geiler. Und deswegen, wenn jemand meinem Design gefällt, dann nur damit ihr wisst, ich habe das bekifft gemacht immer.
Sehr gut. Ja, ein paar gute Ideen von mir sind schon auch im bekifften Zustand entstanden.
Auf jeden Fall.
Nicht leugnen.
Und wenn wir jetzt so Cannabis, ich würde gerne das Thema Cannabis vielleicht auch mit deiner persönlichen Erfahrung jetzt in Verbindung bringen. Mhm. Aber dafür würde ich gerne wissen, was möchtest du uns denn über deine persönliche Erfahrung mit psychischer Krankheit jetzt erzählen?
Also ich kann mir gut vorstellen, ein paar Dinge zu erzählen, wie ich das für mich erkannt habe, dass ich eben depressiv bin manchmal, wie ich damit umgegangen bin, was mir geholfen hat, was mir vielleicht auch nicht geholfen hat und vor allem auch ein bisschen über dieses gesellschaftliche Tabu, psychische Krankheiten
oder
Depressionen reden, genau. Das ist halt mir auch ein Anliegen, weswegen ich auch gerne darüber rede, einfach dieses Tabu ein bisschen zu brechen.
Finde ich gut. Und seit wann hast du die oder wann hast du das erste Mal erkannt?
Also ich würde sagen, dass ich schon Depressionen relativ lange davor hatte, bevor ich das eben erkannt habe. Ich würde sagen, angefangen hat das bei mir so mit 13, 14, also auch irgendwie parallel zu meiner Pubertät. Und erkannt habe ich das aber erst viel später und also durchs Internet, durch das Sprechen mit Freunden, dass ich irgendwas gelesen habe und mir dachte...
Wann war das ungefähr?
Ach, das war dann so mit 16, 17 vielleicht.
Ah, okay, auch relativ also, früh eigentlich.
Ja, relativ früh, aber doch schon ein paar Jahre nachdem ich eben meine erste depressive Episode so hatte.
Und wie hast du es erkannt, das erste Mal?
Ich muss sagen, es gab für mich keinen Aha-Moment, wo ich dachte, jetzt weiß ich Bescheid, sondern es war eher so, dass ich halt viel im Internet gelesen habe, irgendwelche auch Bücher, Filme oder Kunst, andere Kunstformen, die sich eben mit psychischer Krankheit befasst haben und auch mit Depressionen und dass ich dann eben mich darin irgendwie wiedergefunden habe, was mir auch geholfen hat, ein bisschen zu erkennen, was eigentlich los ist manchmal.
Stimmt, okay. Und wie drückt das dann bei dir aus, die Depression?
Also die Depression drückt sich dadurch aus, also es gibt eben unterschiedliche Phasen, es gibt extrem antriebslose Phasen, wo sie sich dadurch ausdrückt, dass ich immer müde bin, aber eigentlich nicht körperlich müde, sondern eben mental müde, dass ich einfach keine Energie habe, dass mir die kleinsten Dinge extrem die Energie rauben.
Okay.
Und dann gibt es auch andere Phasen, in denen ich halt sehr, sehr viel, sehr viele negative Gefühle mir gegenüber selber habe und sehr unzufrieden bin mit mir und dann auch wiederum versuche, mich zu isolieren oder mich halt im sozialen Kontakt einfach schlecht fühle. Also es gibt da ganz viele Facetten und ich habe die auch ich habe da auch Namen für diese einzelnen Phasen.
Also okay.
Wirklich, ich habe mir da viele Gedanken drüber gemacht und viel drüber auch mit Freunden geredet, was natürlich immer hilft, dann auch mir meine eigenen Gedanken klarer zu machen.
Okay, wenn du jetzt von Hilfe jetzt gesprochen hast, als du das erste Mal erkannt hast, was hast du dann gemacht? Hast du dann Hilfe gesucht oder was hast du dann gemacht?
Ja. Also ich habe das gemacht, was vermutlich die meisten machen. Also ich bin zu Freunden gegangen, eben Freunde, die mir eventuell auch selber davon erzählt haben, dass es ihnen manchmal nicht so gut geht oder die selber in Therapie sind und habe eben mit diesen Freunden darüber geredet und denen erklärt, was ich mir selber schon im Kopf gedacht hatte.
Und haben die immer so reagiert oder haben die sich am Anfang vielleicht auch ein bisschen lustig gemacht, ach komm, dir geht's doch gut und so weiter?
Also bei meinen wirklich engen Freunden, also den ersten, denen ich das erzählt habe, ist das nicht passiert, weil ich glaube, da habe ich auch dann das Gespür dafür gehabt, wer jetzt cool drauf reagiert oder bei wem ich da gerne drüber rede auch und bei wem halt einfach nicht. Aber dann, nachdem ich mit den ersten paar Leuten darüber geredet habe und mich das irgendwie, also ich mich damit auch ein bisschen freier gefühlt habe, weil so viele Dinge endlich raus waren, war ich dann vielleicht ein bisschen zu überschwänglich und habe das dann auch zu schnell Leuten erzählt, die halt nicht cool damit umgegangen sind und die dann eher so Dinge gesagt haben, wie das Ganze runterzureden oder gemeint haben, es geht ja nur um Aufmerksamkeit.
Ich glaube, die Reaktion von den Leuten, teilweise natürlich auch, ich würde nicht sagen böse gemeint, sondern die haben es tatsächlich einigermaßen, also einige haben tatsächlich nicht ernst genommen, aber ich finde, einige wissen auch nicht, wie man damit umgehen soll tatsächlich. Also wenn man jetzt jemandem mir erzählt, okay, ich habe Depression oder so, dann weiß ich nicht ganz genau, okay, wie soll ich jetzt reagieren eigentlich? Ja, ich möchte natürlich denjenigen sagen, ich bin da, aber was soll man da am besten machen? Oder wie hättest du dann gern gehabt?
Ich glaube, das Wichtigste ist dabei, authentisch zu bleiben. Also wenn dir jetzt jemand sowas in der Art erzählt und du dann denkst, du müsstest auf eine ganz bestimmte Art und Weise reagieren und dich selber in irgendeine Position zwängst und irgendwas sagst, was nicht von dir selber kommt, sondern weil es eben das ist, was du denkst, was die andere Person hören möchte, dann ist das schwierig, dann ist das halt nicht authentisch. Deswegen finde ich, auch wenn man es jemandem erzählt und der ist so überfordert, dass er einfach erstmal sagt, das tut mir leid, ich möchte gerade angemessen reagieren, aber ich weiß gar nicht, was ich sagen soll, dann ist das auch okay. Und das finde ich dann eben gut, weil es authentisch ist.
Das stimmt. Du kannst ja einfach sagen, schau mal, ich weiß echt nicht, was ich machen soll, aber ich möchte nur, dass du weißt, dass ich bin da, so quasi, ne?
Genau, ja. Und auch sagen, wenn es zu viel wird. Also auch sagen, wenn man gerade damit nicht umgehen kann, wenn man gerade selber zu viele Probleme hat und nicht noch für die andere Person verantwortlich sein möchte, dass man das dann auch kommuniziert. Natürlich vorsichtig und nicht so, bitte lass mich in Ruhe, das kann sehr wehtun, sondern ich meine halt auf eine vorsichtige und verständnisvolle Art und Weise, das auch zu kommunizieren.
Okay. Und bist du dann irgendwann in die Therapie gegangen? Erstmal auspusten, ne?
Genau, erstmal auspusten. Richtig. Ja, bin ich. Allerdings erst vor einem Jahr, also relativ spät erst, ja.
Okay, und warum relativ spät?
Also das ist leider so, dass es mit den PsychotherapeutInnen genauso ist wie mit dem Gynäkologen oder der Gynäkologin. Man findet einfach keine Plätze. Man
ja, okay. Das habe ich tatsächlich nicht erwartet. Okay, ich dachte so, okay, wieso Gynäkologe und so weiter?
Okay. Vielleicht ist der jetzt auch ein bisschen weit hergeholt. Aber
das stimmt auf jeden Fall.
Ähnlich. Es ist ein unangenehmes Thema, es ist ein Tabu, es ist auch was man vielleicht nicht gerne macht oder Angst davor hat, wie es sein könnte. Und dann kriegt man halt am Telefon bei den ersten 5 Leuten, bei denen man anruft, eine Absage. Die sagen, nee, Warteliste ist auch komplett voll. Wir haben leider gerade keinen Platz für dich. Und dann wird man frustriert. Und
krass.
Irgendwann ist dann auch, gerade das ist ja so ein bisschen so ein Teufelskreis, weil man ist ja auch irgendwie durch die Depression teilweise eingeschränkt. Und es fällt einem eh schwer, zum Beispiel auf neue Leute zuzugehen, aktiv zu werden. Und dazu kommt, dass man eben keinen Platz findet. Das frustriert einen noch mehr und dann irgendwann ist man so enttäuscht und frustriert, dass man es dann wieder auf Eis legt und halt eine Zeit lang einfach lässt. So.
Okay, also das heißt, bevor du zu Art gegangen bist, wie hast du dann die Depression immer behandelt?
Also es gibt ja auf Englisch dieses schöne Wort Coping-Mechanismus, wie man eben damit umgeht. Und ich würde sagen, da gab es bei mir viele Mechanismen, die einfach nicht gut waren, die mich auch teilweise noch tiefer in irgendwelche Löcher reingezogen haben. Und natürlich bin ich lange Zeit damit so umgegangen. Also das können auch Rauschmittel sein und das können auch irgendwelche ungesunden Verhaltensweisen sein oder irgendwelche, ja, die Art und Weise mit welchen Leuten man sich umgibt. Das kann so vieles sein. Natürlich hatte ich auch positive Mechanismen für mich entwickelt, sowas wie eben mit bestimmten Leuten zu reden oder auch Kunst zu machen.
Auf jeden Fall.
Musik hören kann manchmal auch eine echt schöne Form sein, mit seinen Gefühlen umzugehen.
Und jetzt während der Therapie, hast du Medikamente bekommen?
Nee, ich habe keine Medikamente bekommen und ich wurde auch mal gefragt, ob ich mir das vorstellen könnte. Also es wäre nicht akut nötig, aber es wäre möglich. Und da habe ich dann auch Nein dazu gesagt, weil ich einfach da auch viel drüber gelesen habe und es gibt da echt Psychopharmaka, die ganz schwierige Wirkungen haben, ja.
Auf jeden Fall. Mhm. Und wenn du diese depressive Phase hast, hast du denn eigentlich schon mal mit Cannabis probiert?
Ja, also ich habe schon, ja, auf jeden Fall. Also ich habe auch schon mal Cannabis geraucht, ich habe schon mal Cannabis mit der Intention geraucht, gerade mit einer bestimmten Stimmungslage von mir umzugehen, ja.
Und wie war das dann?
Ja, also mittlerweile, also ich habe ja gesagt, ich habe früher mit 16, 17 schon mal eine Phase gehabt, wo ich mehr gekifft habe. Oder 17, 18, so ja, um den Dreh rum, wo ich mehr gekifft habe. Und da habe ich erstens halt meine, also wie ich mich depressiv verhalte oder wie meine Gedanken dann funktionieren, so noch nicht so gut verstanden, wie ich das jetzt verstehe. Und zweitens habe ich die Wirkung auch, die Cannabis auf mich hatte damals, nicht so ganz einschätzen können. Und da habe ich das dann oft in Momenten gemacht, die mir nicht gut getan haben.
Verstehe.
Genau, also zum Beispiel, wenn ich extrem viel Stress ausgesetzt war, dann, also es gibt da so einen bestimmten Punkt, wenn dieses Stresslevel erreicht ist, wo ich einfach nicht damit umgehen kann, wenn ich dann noch dazu high bin, weil ein Teil von mir sich entspannen möchte und ein anderer Teil von mir immer noch gestresst ist. Und dann arbeite ich so gegen mich. Das ist zum Beispiel etwas, wo es mir nicht gut tut zu kiffen. Aber wenn ich zum Beispiel, also als ich dann eben wieder angefangen habe zu kiffen, habe ich gemerkt, dass es eben so eine Phase gibt, wo ich so viele Gedanken habe und so viele Gefühle, die ich aber nicht ganz zulassen kann, weil da irgendwelche Barrieren sind. Und wenn ich dann eben kiffe, dann habe ich das Gefühl, dass ich das kanalisieren kann und dass ich das
auf jeden Fall
umsetzen kann, auch dann mit jemandem darüber reden kann oder eben auch in meinem Kopf einfach Gespräche führen oder mir halt Dinge bewusst machen. Ja, genau.
Das auf jeden Fall. Also bei mir ist es genauso zum Beispiel, ich bin ja eine relativ introvertierte Person und wenn ich kiffe, dann hilft mir einfach mit jemandem über meine Gefühle zu reden zum Beispiel und das hilft mir auf jeden Fall. Und genauso bei der Arbeit jetzt zum Beispiel, ich habe einen relativ chilligen Job, auch eigentlich nicht schlecht bezahlt, aber ich werde dann einfach monatlich immer nach meinen Zahlen geschaut halt, ne? Also das heißt, ich habe jeden Monat bei meiner, so diesen Druck quasi, halt, ne?
Ja, Druck.
Und Weed hilft mir auf jeden Fall, mit diesem Druck umzugehen. Und ja, ich finde es schade, dass man kauft ja zum Beispiel einfach die besten Nährungsergänzungen, man kauft die besten Essen und so weiter, alles für den Körper. Aber ich finde, der Mensch macht zu viel wenig, macht viel zu wenig für den Geist. Ja?
Ja,
und ich finde, für den Geist hilft einfach wirklich so Psychedelics. Also aber nicht so die krassen Sachen, aber zum Beispiel wie Pilze jetzt mittlerweile, wenn du Microdose, ist es auch jetzt schon mittlerweile bewiesen, gegen PTSD und so weiter und eben auch Weed und dass man den Geist einfach ein bisschen so resetten kann und das finde ich hilft bestimmte Drogen einfach besser.
Ja, also ich glaube auch, dass der, genauso wie der Körper, auch der Geist so eine Selbstheilungskraft hat. Also genauso wie man sich gesund ernährt, dann wird man schneller von der Erkältung wieder gesund. Und ich glaube, dass auch der Geist so eine gewisse Selbstheilungskraft hat, sich eben selber zu heilen. Und dass man das auf jeden Fall unterstützen kann mit Dingen, die man tut, aber auch mit Dingen, die man konsumiert. Ich meine jetzt Konsum gar nicht im Sinne von kaufen oder so, sondern ich meine es jetzt wirklich
Essen.
Bezogen auf Essen und auf auch Gras halt, ja.
Auf jeden Fall. Und ich möchte, also wenn es nicht persönlich für dich ist, habt ihr dann, oder du mit deiner Therapeutin, habt ihr dann über die Gründe für deine Depression eigentlich gesprochen?
Das ist interessant, dass du das fragst, weil es gab nie so eine Sitzung oder ein längeres Gespräch, wo wir wirklich über die Gründe dafür gesprochen haben.
Weil?
Also weil ich glaube, dass man das heutzutage in der Psychotherapie auch gar nicht so sehr macht. Weil die Gründe so direkt anzupieksen oder direkt auf die Gründe zuzugehen, das ist einfach, es kann erstens total überfordernd sein. Zweitens kann es auch dann zu einer selbsterfüllenden Prophezeiung irgendwie werden. Deswegen sagen PsychotherapeutInnen ja auch gar nicht so gerne die spezielle Diagnose.
Verstehe, okay. Und wie läuft dann diese Therapie ab dann?
Also das ist natürlich auch bei jedem anders. Also
klar,
ich auch Freunde,
wir reden jetzt von dir.
Genau. Genau, also bei mir ist es wirklich Gesprächstherapie. Also es gibt unterschiedliche Formen von Therapie auch. Genau, es gibt ein paar Formen, die eben von der Krankenkasse gezahlt werden in Deutschland, ein paar andere, die das nicht werden. Aber ich bin ich habe eine Gesprächstherapie. Das bedeutet, ich komme da einfach hin, ohne was vorzubereiten, einfach so, wie ich bin, und kann dann da einfach ich sein und reden und Fragen stellen und erzählen und genau eben auch auf Fragen antworten, wenn ich das brauche.
Okay. Und wie gehst du denn jetzt eigentlich? Also jetzt vielleicht in den, in den letzten 6 Monaten, nachdem du angefangen hast zu kiffen, und wie gehst du jetzt mit den Depressionen und so weiter?
Das ist eine super schwierige Frage und das ist eine super große Frage. Also man könnte da alles sagen und nix und ja, ich würde sagen, zum einen kann ich mich nicht so gut daran erinnern, wie das war vor einem Jahr, wie ich mich vor einem Jahr gefühlt habe. Natürlich habe ich da irgendwelche Sachen, die ich aufgeschrieben habe oder konkrete Gedanken, an die ich mich erinnere, aber ich kann meine Gefühle nicht konkret nachempfinden, deswegen kann ich
sehr guter sagen, Punkt, ja.
Ob ich mich jetzt besser fühle oder schlechter oder anders, aber es geht mir gut, aber auch nicht nur und auch nicht immer so, genau.
Okay. Mein Ziel wäre ja zum Beispiel, also ich habe einen Podcast auch mit jemandem, der Morbus Crohn hat, und dass er teilt.
Ja, den habe ich gehört.
Genau, danke. Und dass er seine Erfahrung teilt und vielleicht auch, damit die Leute, die das zuhören, vielleicht dieselbe Probleme haben, können vielleicht seinen Weg halt auch ein bisschen probieren und gucken, okay, was klappt und so weiter. Deswegen würde ich gerne, dass du auch ein bisschen teilst, vielleicht auch ein bisschen wie die Depression ist und wie du jetzt damit klarkommst oder wie du jetzt versuchst, das zu behandeln.
Also konkret versuche ich es mit den Ansätzen zu behandeln, die wir in meiner Therapie erarbeiten. Also bestimmte Dinge besser wahrzunehmen, früher zu spüren, mir selber Dinge einzugestehen. Da gibt es ganz viele sehr abstrakte Wege auch, die ich mir da erarbeitet habe. Und dann versuche ich natürlich damit auch offener umzugehen und auch mal das als Grund zu nennen, weil wenn die Leute um mich herum das wissen, das akzeptieren, natürlich wir nicht immer darüber reden und nicht viel darüber reden, aber dann kann ich einfach damit auch ich sein und ja, das ist jetzt auch.
Also das heißt, du denkst, dass Freunde auf jeden Fall eine sehr große Rolle spielt?
Ja, auf jeden Fall.
Okay.
Das habe ich echt gemerkt. Ja.
Und was ist mit Eltern?
Also das ist natürlich ein bisschen schwierig, weil viele, also oftmals Depressionen auch irgendwo in der Kindheit ihre Wurzeln haben. Und dann sind meine Eltern einerseits, also in meinem Fall sind meine Eltern einerseits auch so dabei gewesen, als Depressionen entstanden sind oder als bestimmte Verhaltensmuster entstanden sind, haben damit auch zu tun gehabt. Und dann andererseits sind sie auch meine Vertrauten, denen ich auch mal erzählen möchte, wie es mir geht. Deswegen ist es so ein bisschen so ein Zwiespalt und ich würde sagen, auf jeden Fall das Thema Depressionen mit den Eltern zu besprechen oder so ist einfach schwierig, sehr schwierig. Schwieriger
Okay.
als mit Freunden.
Okay.
Ja.
Okay. Und in deinem engen Freundeskreis, die wissen wahrscheinlich alle von deiner Depressionen, oder?
Ja, tatsächlich wissen das meine engsten Freunde schon. Aber es gibt auch natürlich so Bekanntschaften, die man häufig sieht und oft sieht, aber die ich schon als gute Freunde bezeichnen würde, aber mit denen ich einfach auf einer anderen Ebene bin, wo das noch nicht wichtig war. Oder sowas wie Arbeitskollegen oder Kolleginnen. Und tatsächlich auch bei meinen Mitbewohnern wissen das gerade auch noch nicht alle, aber es liegt auch daran, dass sich meine WG gerade wieder neu zusammengesetzt hat.
Ja. Okay. Und wie fängst du dann mit dem Thema an eigentlich, wenn du jetzt jemanden neu kennenlernst zum Beispiel?
wenn ich jemanden neu kennenlerne, dann spreche ich das immer ganz gerne an, wenn es in den Kontext reinpasst. Mhm. Also wenn man eh über solche Themen redet oder zum Beispiel über Tabus redet und ich dann eben darüber erzähle,
dass
das zum Beispiel ein Tabu ist, unter dem ich leide, und dann kommt man so ins Gespräch. Manchmal erzähle ich es Leuten auch einfach, weil ich das Bedürfnis habe, weil es mir einfach nicht gut ging, wenn ich mit denen zusammen war und das dann einfach so erzähle. Aber ich glaube, auch da kann man, also auch da ist es vielleicht ein bisschen ähnlich wie mit körperlichen Krankheiten, weil manchmal ist es wichtig, das zu erzählen. Also wenn man zum Beispiel Asthma hat oder so,
ist
es wichtig, dass die Leute wissen, wie sie reagieren müssen in manchen Situationen. Aber manchmal ist das auch nicht wichtig. Und wenn ein Freund dabei ist, der Bescheid weiß, dann reicht es für mich eigentlich manchmal aus, ja.
Und kannst du jetzt mittlerweile eine gewisse Trägerschema erkennen eigentlich, wann diese Depressionen immer austritt?
Also manchmal ja, also es gibt auf jeden Fall ein paar Trigger, die was bei mir auslösen, aber es passiert auch nicht immer nur über Trigger, oder vielleicht passiert es dann über Trigger, die ich nicht kenne und die ich nicht erkenne oder die so abstrakt sind. Mhm. Ja.
Machst du über die Trigger reden, die du schon kennst?
Ja. Also ein Trigger ist bei mir zum Beispiel, wenn sich Leute sehr laut streiten, sehr viel schreien und den anderen auf einer sehr unmenschlichen, respektlosen Ebene beschimpfen.
Auch beim Saufpartys und so weiter zum Beispiel?
Ja, genau, auch bei Saufpartys, wenn ich da auf einem bestimmten Level bin oder wenn ich da sehr sensibel bin. Und dann auch noch bestimmte Sachen gesagt werden, die mich an irgendwas erinnern oder bei mir irgendein Gefühl auslösen, dann ist es oft bei mir ganz schwierig und dann ist es oft vorbei, so für mich erstmal. Da muss ich erstmal irgendwo anders hin und also dann kann ich in der Situation nicht bleiben.
Alkohol, Mann, ich habe immer gesagt, das ist ganz schlimm.
Ja, das stimmt auf jeden Fall. Und das Problem ist, dass es auch nicht leichter wird, wenn man dann selber noch betrunken ist, damit umzugehen, weil man dann so abstumpft und nicht merkt, dass es gerade zu schwierig oder zu viel wird und dann trotzdem in der Situation bleibt.
Findest du angenehmer zu kiffen oder zu saufen?
Also ich würde sagen, ich kann das jetzt nicht zu 100% sagen, aber meistens zu kiffen.
Okay. Ja. Also ich denke, Alkohol ist einfach eine andere Droge für eine andere Intention, ne?
Genau, aber für eine Intention, die bei mir weniger wichtig ist oder weniger oft kommt, auf jeden Fall.
Okay.
Also kiffen ist schon, finde ich schon angenehmer auf jeden Fall. Wenn ich jetzt mich entscheiden müsste, dann würde ich wahrscheinlich auch eher kiffen als Alkohol zu trinken. Trotzdem möchte ich auch auf Alkohol eigentlich nicht verzichten.
Muss man ja nicht.
Nee.
Und was wäre dann noch zum Beispiel? So ein Trigger?
Ach so, noch ein Trigger, okay. Ja. Ich dachte, wir sind noch bei den Drogen.
Alles gut.
Also auch ein Trigger für mich sind Diskriminierung gegen Frauen auf jeden Fall. Mhm. Oder Misshandlungen von Frauen. Also auch, wenn ich da in einem Vortrag bin, der eigentlich irgendwie sehr wissenschaftlich oder gesellschaftstheoretisch ist und es dann da irgendwie um Sexismus geht oder um, ja, Misshandlung, was auch immer, dann ist das mir schon oft zu viel. Also dann triggert mich das schon manchmal sehr.
Das glaube ich. Und vor allem das kombiniert auch mit dem Saufen zum Beispiel. Ich glaube, diese ganzen Catcalling und so weiter zum Beispiel.
Ja,
ne?
Genau.
Ich glaube, das wahrscheinlich auch, kann ich mir vorstellen, ein Trigger halt für dich ist, ne?
Ja, genau. Also Catcalling ist auf jeden Fall total der Trigger für mich. Vor allem, wenn es von hinten passiert, was es ja leider meistens tut, ja.
Wird es denn heute immer noch gecatcalled?
Ja, auf jeden Fall.
Echt? Was sagen die denn zum Beispiel so?
Das ist gar nicht mal so das, was sie sagen, sondern wie sie es sagen.
Okay.
Also ich meine, wenn dann sowas kommt wie, hey, na du, das kann man ja auf eine sehr sexualisierte Form sagen. Und
auf jeden
irgendwie
Fall.
So auch so respektlose Form dann. Aber man kann es halt auch auf eine auf eine sympathische Form sagen, also auf eine sympathische Art und Weise sagen, so, genau.
Und merkst du denn eigentlich oder erkennst du eigentlich an bestimmte Berufsgruppen oder Volksgruppen eigentlich, die Catcallen eigentlich?
Das ist jetzt echt ein schwieriges Thema. Naja, weil ich möchte jetzt nicht, also man kann Dinge schnell falsch formulieren, dass sie eigentlich anders klingen, als ich sie jetzt meine.
Okay, du musst ja nicht sagen, welche Berufsgruppen also oder welche Dings, aber ob schon, du überhaupt kannst.
Natürlich schon eher Männer, also nein, nur Männer, so, nicht eher Männer, nur Männer. Oft dann eben nachts.
Okay.
Und oft, wenn sie in Gesellschaft sind, aber nur, wenn Männer dabei sind, wenn noch eine andere Frau dabei ist, dann nicht.
Okay, also das heißt, die wollen eigentlich nur den anderen Männern zeigen, was die drauf haben quasi.
Ja, ich glaube, das ist so ein bisschen wie so ein Schwanzvergleich oder so. Also, ich weiß...
Ja, okay, aber das ist ein guter Analogie.
Ich kann mich da gar nicht so
gut
hineinversetzen, weil ich, ehrlich gesagt, habe ich noch nie versucht, mich in diese Menschen hineinzusetzen, weil ich das einfach so ekelhaft finde. Das möchte ich gar nicht nachvollziehen. Aber nur nochmal, um zurückzukommen auf deine Frage, ob das bestimmte Arten oder
von
Menschen sind. Und also ich glaube, es kommt tatsächlich mehr auf die Events an, in denen sie sich begeben. Also zu welcher Uhrzeit, an welchen Orten, zu welchen Situationen, mit welchen Leuten die unterwegs sind. Und das passiert natürlich dann immer, wenn so Männergruppen, die besonders männlich sein müssen, aufeinandertreffen. Und das kann dann schon auch bei einer Baustelle mal passieren. Mhm. Und ich sage das so, weil mir das aufgefallen ist, dass es einfach an Baustellen so oft passiert, dass mir hinterhergerufen wird, wo halt dann die Arbeitskollegen beieinander sind. Es geht halt viel um Stärke und um Kraft und irgendwie dann ist vielleicht da dieses Dominanzding noch wichtiger als jetzt vielleicht in der Uni, wo man da sitzt und eher so auf seinem Computer irgendwas programmiert. Da.
Also das heißt, du wirst nicht gecatcalled von deiner Studentenkommilitonen?
Nicht in der Uni, nein.
Aber auf Partys.
Ich kann ziemlich sicher sagen, dass Studenten auch catcallen.
Auf jeden Fall.
In anderen Situationen nicht, wenn sie in der Uni sind. Weil da passt es nicht in ihre Rolle rein. Da würden sie gegen ihre Rolle verstoßen. Und das wollen sie nicht, weil da wollen sie anders angepasst sein.
Also das heißt, du denkst, dass Männer diesen Urtrieb haben?
Nee, das wollte ich damit überhaupt gar nicht sagen. Nee, also das war jetzt überhaupt gar nicht biologisch. Also Urtrieb wäre für mich was Biologisches und ich habe jetzt hier eigentlich gerade mich eher auf die gesellschaftlichen Rollen.
Ja, ich meine ja. Ich meine nur, dass Männer sehen können, okay, ich bin jetzt in der Uni, ich catcalle nicht. Aber ich habe diesen Urtrieb und ich möchte das woanders ausleben. Aber ich muss es ausleben.
Nee, auch das glaube ich nicht. Also,
okay.
Ich glaube, dass natürlich das eine Rolle spielt bei heterosexuellen Männern, dass sie sich zu Frauen hingezogen fühlen. Ja? Also,
aber findest du nicht, dass homosexuellen Männer das auch mit anderen Männern machen?
Ja, das auch. Also das habe ich jetzt auch, dem habe ich ja auch gerade gar nicht.
Ja, deswegen, also deswegen ist ja dieser Catcalling ist ja eher bei Männern, oder?
Lass mich kurz das nochmal weiter erklären. Ich meine, dass man diesen Urtrieb hat, dass man sich zu irgendeinem Geschlecht oder zu mehreren Geschlechtern hingezogen fühlt. Das ist ja der Sexualtrieb.
Mhm.
Aber ich denke, dass wenn Männer catcallen, dann geht's eigentlich kaum um Sex. Also es hat für mich dann nichts mit Sex zu tun. Es ist sexualisiert, aber es ist sexualisierte
Gewalt.
Sehr guter
Punkt.
Und
es ist einfach diese Macht zeigen,
genau,
ne?
Genau, dieses Macht zeigen. Und ich glaube, dass das Macht zeigen nichts mit der Sexualität zu tun hat.
Absolut,
es wird durch
da bin ich ganz
ausgelebt,
bei.
Aber es wird nicht durch sie bedingt, ja.
Okay, genau. Da bin ich ganz bei dir, auf jeden Fall. Und
cool.
Und wenn du jetzt sagst, okay, Diskriminierung, Sexismus und so weiter ist ein großer Trigger von dir. Mhm. Was sagst du jetzt zum Beispiel, was in der aktuellen Zeit, was die größte Problem jetzt bei der Diskriminierung zum Beispiel? Was du einfach zu oft siehst?
Oh, puh, also das ist ganz viel Rollen denken, wie Rollen gedacht werden, wie Rollen gelebt werden und wie Rollen sind. Das sehe ich ganz viel. Also, dass Männer diskriminieren, weil es zu ihrer Rolle passt. Und das ist ja das Perverse daran, dass dann viele Leute damit total mitlaufen und überhaupt nichts dagegen sagen, weil es passt ja zur Rolle und es ist ja gesellschaftlich okay. Und ich glaube, dass deswegen diese Rollen ein großes Problem sind, wie die eben gelebt und gedacht werden. Und eben, dass dieses Patriarchat immer noch so unglaublich stark ist. Also, dass es halt immer noch vollkommen okay ist, in manchen Situationen Frauen zu belästigen oder zu, also übergriffig zu werden.
Auf jeden Fall. Und es wird mittlerweile auch akzeptiert und das Problem ist auch, dass, wie soll ich das am besten formulieren? Das Problem ist eigentlich auch einfach, dass diese Machtausübung, ich würde nicht sagen toleriert, sondern meistens die Männer, die diese Macht haben, oder die können ja diese Perversion ausüben, nur weil diese Macht haben, ne? Und deswegen können bei bestimmten Situationen einfach weniger Leute was dagegen machen, ne? Und das ist eben das Problem eigentlich, was gerade passiert.
Ja, voll.
Und das mit der Rollenverteilung, das ist, finde ich, eher ein schwierigeres Thema, weil es gibt manche Menschen, die wollen auch einfach diese Rolle nehmen. Die Gründe sind natürlich immer unterschiedlich.
Ja.
Und deswegen ist es dann auch ein bisschen schwierig, diese Rollenverteilung einfach neu zu überdenken, weil die allen auch manchen oder vielen gefallen. Deswegen bestehen ja auch diese Rollen teilweise auch einfach weiter. Findest du nicht?
Ja, und Rollen sind für mich auch dann noch nicht problematisch, wenn sie keine Hierarchie beinhalten. Also weißt du, ich meine, deswegen ist es ja okay, wenn man eine bestimmte Rolle so weit auslebt, dass sie halt noch einen noch nicht in eine Hierarchie einordnet, also entweder höher gestellt oder niedriger gestellt als jemand anderes.
Sondern einfach andere Rolle.
Genau, einfach eine andere Rolle. Mhm. Aber genauso okay sollte es dann auch sein, eben diese Rolle nicht für sich erfüllen zu wollen.
Absolut.
Genau, also deswegen ist es okay, eine Rolle zu erfüllen, solange sie nicht diskriminiert. Und es ist genauso okay, aber eine Rolle nicht zu erfüllen, solange sie nicht wieder darum führt, dass...
Also das heißt, für dich wäre zum Beispiel, wenn es ein Paar gibt und der Mann will arbeiten, die Frau will zu Hause bleiben zum Beispiel. Ja. Diese Rollenverteilung ist für dich so lange in Ordnung, solange keine Hierarchie entsteht, dass der Mann, der arbeitet, ist höher als die Frau, die zu Hause bleibt, oder?
Genau, voll. Und es ist auch ja super komplex, weil da spielen ja mehrere Faktoren auch mit rein. Es ist ja auch so, nicht, dass jeder Mensch so frei ist, sich seine Rolle auszusuchen. Also in manchen Ländern oder in manchen Berufen oder in manchen auch Regionen, wo die Frau einfach von der Bildung her so benachteiligt ist, dass der Mann einen besseren Bildungsstand erreicht, dann sowieso besser bezahlt wird, weil Männer besser bezahlt werden. Und einer muss zu Hause bleiben, einer muss sich um die Kinder kümmern, dann ist es einfach auch, haben die keine Wahl, als dass der Mann zur Arbeit geht, weil die Frau nicht genug Geld verdienen würde, wenn sie arbeiten würde. Und deswegen finde ich das noch nicht verurteilend, aber man muss halt dann auf den Fall schauen. Ich finde, wenn man die freie Wahl hat, dann sollte man zumindest versuchen, mit seinem Verhalten irgendwie Gleichheit zu schaffen.
Also da bin ich auf jeden Fall deiner Meinung. Also ich finde diese Rollenverteilung genauso wie der Wert eines Menschen. Ja? Also zum Beispiel, man muss Unterschied oder Differenz zwischen Menschen einfach auch anerkennen dürfen oder müssen. Dass es gibt Menschen, die besser sind in bestimmten Bereichen als andere Menschen. Mhm. Aber das bedeutet noch nicht, dass der Wert dieses Mensch ist höher ja. als der Wert des Menschen, der weniger kann. Ja. Aber man muss einfach diese Differenz oder Unterschied erkennen. Und das finde ich auf jeden Fall eine coole Einstellung, mhm. dass man lässt, was man sich entscheidet, aber ja, dass die andere sich bewusst dafür entscheiden und jetzt keinen Druck oder so. Ne?
Genau, ich finde es auch gerade echt einen guten Punkt, den du da gebracht hast. Also ich finde es gerade echt einen guten Punkt, den du gebracht hast. Das muss ich sagen, das finde ich, ist echt ein cooler Punkt, also das mit dieser Würde oder mit dem Wert, hast du ja gesagt, mit dem Wert eines Menschen, dass der eben von nichts abhängt, dass der Wert jedes Menschen gleich ist, egal ob was.
Richtig, und ich finde es leider schade, dass die Gesellschaft das nicht so sieht halt, ne? Auch wegen deswegen ist auch dieses Gier nach Reichtum, nach Macht so groß, weil man denkt, wenn ich eine höhere Position habe oder wenn ich mehr Geld habe, dann bin ich mehr wert als Mensch. Aber das stimmt ja überhaupt nicht. Ne?
Genau, ja, total. Und es wird halt an unterschiedlichen Dingen gemessen. Es wird halt nicht nur an diesem ökonomischen Kapital, was du jetzt beschrieben hast, gemessen, also wie viel Geld hat der auf der Bank, so, sondern auch an dem kulturellen Kapital. Also irgendwie, ja, ist der sehr gebildet oder hat der vielleicht einen Doktortitel oder so. Und dann halt auch an dem sozialen Kapital, also wie ist die soziale
Ansehen,
Stellung,
genau,
wie ist
ja.
das Ansehen, ja. Und das ist halt einfach schade, ja.
Ja, und ich glaube, wenn man das versteht, ja, dann kannst du auch besser mit deinem Chef umgehen oder so. Also das ist wirklich, also ich sehe jeden Mensch einfach gleich. Mhm. Und klar, wenn ich jetzt ein Fan von jemandem bin oder so, ja, dann bin ich vielleicht nervös, wenn ich ihn sehe. Aber ich sehe jetzt nicht, ich will keinen so vergöttern, wo ich sage, okay, der ist mehr als ich oder so.
Genau, und sich dann selber auch irgendwie da in so eine Hierarchie unten reinzuzwängen. Also viele sehen ja auch ihren eigenen Wert gar nicht so hoch an und denken manchmal, andere Menschen sind mehr wert als sie selber.
Ich sag immer, weißt du, was das bedeutet eigentlich, wenn jemand mehr Geld verdient als der andere? Das bedeutet einfach, der hat mehr Geld, mehr nicht. Mhm. Also der hat dadurch jetzt für mich jetzt keinen besseren oder höheren Wert als Mensch oder so. Mhm. Jetzt abschließend zum Thema Depression. Das war eine krasse Segue. Macht das eigentlich einen Unterschied, ob ein Mann oder eine Frau ist, der Depression hat?
Ja.
Ja?
Mhm. Auf jeden Fall.
Inwiefern?
Vor allem auch wieder insofern, dass es halt gewisse Rollen gibt, die für Menschen versuchen zu erfüllen, um jetzt hier nochmal an das Gespräch davor anzuknüpfen. Und zum Beispiel dürfen Männer sich ja viel weniger mit ihren Gefühlen zeigen. Also das ist ja sozial gar nicht, gesellschaftlich gar nicht so anerkannt, dass ein Mann mal weint. Also viele achten das ja total als total unmännlich. Und wenn ein Mann dann auch noch irgendwie über seine Gefühle spricht, das ist ja dann, das ist, erfüllt einfach nicht die Erwartung, die an ihn gestellt wird von der Gesellschaft. Und bei Frauen ist das viel offener. Und deswegen, also Frauen haben können sich viel mehr auch mit ihren Freundinnen über Gefühle und so unterhalten. Und ich glaube, dass deswegen oftmals Männer noch viel mehr ihre Gefühle in sich reinfressen und viel seltener Hilfe suchen.
Auf jeden Fall. Also
deswegen auch ihren psychischen Krankheiten nicht so stellen, weil es wäre ja ein Zeichen von Schwäche und Männer dürfen ja nicht schwach sein, so polemisch gesagt.
Also gut, dass du das sagst. Also ich merke das auch, also ich beschwere mich überhaupt nicht über mein Leben, ne? Also ganz ehrlich. Aber ich merke das auf jeden Fall, wenn ich jetzt jemandem erzähle oder so, dass mir vielleicht nicht so gut geht, dann sagen die natürlich, ja, schau doch mal, also wie gesagt, also ich habe ein relativ schönes Leben und die sehen eher das Äußere halt, ne, was ich habe oder wie es mir geht und was, was ich arbeite und so weiter. Ich finde, das ist eine falsche Einstellung zu denken, wenn jemand finanziell gut geht, dass es ihm nicht schlecht gehen kann. Was ich meine? Und das ist halt eben der Punkt, wenn ich jetzt über meinen Sorgen rede oder so, dann nehmen die das nicht ernst, weil wieso sollte ich überhaupt Sorgen haben? Mhm. Was ich meine? Und vor allem, ich bin ja auch der Mann, wie du gesagt hast, ne? Also der Mann, sei stark, du brauchst sowas nicht und du hast einen Job, du hast dies, du hast das und du darfst nicht beschweren, ja? Also du darfst nicht traurig sein zum Beispiel.
Ja, genau.
Aber ich hatte mit einer Psychologin geredet und sie hat einen sehr guten Punkt gesagt und zwar, also dieses Glücksgefühl oder dieses Traugefühl, ja, und das wird ja auch teilweise viel von Hormonen gesteuert. Und so wie Hormone es halt ist, manchmal dieses Glücksgefühl, diese Glückshormone kann einfach komplett ausgeschüttet sein in einem Moment und dann ist es alle. Und der Körper braucht einfach diese Regenerierungsphase. Mhm. Und da in der Phase ist der Mensch relativ trauriger als sonst. Mhm. Und das hat sie gesagt, ein guter Punkt, dass man als Mensch einfach auch akzeptiert, dass man auch mal traurig sein kann. Ja? Mhm. Und dass es in Ordnung ist. Also ein Problem wäre ja, wenn du dauerhaft traurig bist. Ja? Aber wenn du mal traurig bist oder so, dann ist es einfach auch eine Art von deinem Körper, dir zu sagen, mach jetzt Pause, wir müssen jetzt erstmal uns regenerieren. So. Und das habe ich echt bei mir gemerkt und das hat bei mir zumindest geholfen. Und Weed hat bei mir zumindest sehr viel geholfen, wenn jemand mich fragt, okay, warum bist du so total ausgeglichen? Wie gesagt, das ist immer Weed. Ich kann besser schlafen, morgens 6:30 kiffe ich und dann bin ich halt vorbereitet auf den Tag. Mhm. Und wenn jemand sagt, ja, wieso brauchst du halt so ein Ding, um dir gut zu gehen und so weiter. Ich finde, das ist...
Ja, aber wenn es dich gesund macht...
Ja, genau, das ist einfach eine falsche Einstellung. Menschen überschätzen sich oft und die denken, dass der Mensch nichts braucht, um besser zu werden.
Ja.
Aber das stimmt nicht. Ja, es ist, der Mensch braucht immer eine Art Schub, egal was es ist, ob es Kaffee, Zucker... die werden halt nicht als Drogen gesehen. Aber das ist eigentlich genau der Punkt. Der Mensch braucht irgendwas, um sein Bewusstsein zu erweitern einfach. Mhm.
Ja, ich meine, und wenn es dir hilft, also wenn es dir hilft oder wenn es mir hilft oder wenn es irgendwem hilft und diese Person gesund macht, also mental gesund, dann kann man das ja nicht verurteilen. Wenn mir jemand sagt, es hilft ihm, ein Stück Ingwer am Tag zu essen, weil dann seine Gesundheit besser wird, dann versuche ich das ja auch nicht zu verurteilen. Also wieso verurteile
Absolut.
Ich das, wenn es irgendjemandem hilft?
Jeden Tag zu kiffen.
Jeden Tag zu kiffen oder halt 2 Tafeln Schokolade zu essen.
Munchies.
Schokolade macht ja auch glücklich.
Auf jeden
gehört.
Fall. wir kommen jetzt zum Ende. Mhm. Und jede Episode gibt es diese 5-Kanner-Fragen. Die Fragen sind immer gleich.
Okay,
und das machen wir jetzt mit dir. Die erste Frage. Wie alt warst du und wo warst du, als du das erste Mal gekifft hast? Und wie war der High?
Das war, als ich sag jetzt mal 17, ich glaube, es war 17. Mhm.
Sehr gut.
Das war bei mir zu Hause auf dem Balkon.
Oh, okay.
Genau, und der High war super.
Wie kam
schön,
das? Also, wie kam das, dass du, also, woher hast du den Weed bekommen? Und
mein Bruder und sein Kumpel haben eben zu der Zeit ein paar Mal gekifft gehabt und dann habe ich gesagt, ich würde es auch gerne mal ausprobieren. Und dann hat mein Bruder seinen Kumpel eingeladen.
Wie alt war der Bruder?
Der ist ein bisschen jünger als ich.
Ah, der war Junge! Wie cool. Wie Junge? Wie viel Junge?
Das ist, Mag ich lieber gar nicht sagen.
Okay. Auf jeden Fall jünger als 17, ja. Das wissen wir.
Ja, das wissen wir. Genau.
Und wie war der Hai?
Superschön. Also, das war einfach auch eine coole Stimmung mit meinem Bruder und seinem Freund. Und die waren auch einfach glücklich und wir haben uns schön unterhalten. Jeder hatte so seinen eigenen Raum.
Das geil.
Das war schön.
Also freut mich, dass dein erster Hai schön war. Mhm. Was war deine letzte Munchies?
Die Linsenchips von Marke sage ich nicht, oder?
Ja, genau.
Ja, genau, also Linsenchips.
Welcher Geschmack?
So, die waren so Paprika.
Ja, vegan, oder?
Nee, die waren nicht
okay.
Vegan.
Ich dachte, die vegane Linsenchips.
Nee, das waren, die waren leider nicht vegan. Das hat mich total geärgert, weil dann wäre es das perfekte Munchies gewesen und so hat es einen kleinen...
Nee, aber es gibt auf jeden Fall so einen Linsenchips und die sind vegan und die sind auch mit Paprika-Geschmack. Ich glaube, Lemon Chili sogar war das. Und das ist richtig gut. Das kann ich auf jeden Fall empfehlen.
Okay. Also ich kann dir mal eine Packung
auf jeden Fall
zuschicken.
Wenn du mit jemandem rauchen könntest, egal mit wem, dead or alive, mit wem wäre das?
Uff. Simone de Beauvoir.
Warum?
Weil ich ihr Buch, Das andere Geschlecht, gelesen habe. Und ich einfach...
Mindblowing,
ja, für mich. Es hat so viele Dinge erklärt, die ich irgendwie schon so ein bisschen wusste, aber nicht so richtig. Und ich würde ihr einfach mal gerne zuhören, wie sie redet. Ich würde sie
mal
gerne live erleben. Das ist eine gute Frage. Sie war Existenzialistin, also ja.
Auf jeden Fall. Mit 100 Pro, also. Ich kenne keine Schriftsteller, die nicht irgendeine Droge missbraucht haben. Kenne ich keine. Zumindest keine gute.
Ja, das kann gut sein. Darf ich dich kurz fragen, wer es bei dir wäre?
Bei mir wäre...
überlegt, oder?
Ja, also... Das ändert sich immer teilweise, aber ich glaube, meine Antwort bleibt beim Joe Rogan.
Okay.
Ja, weil der mich alles inspiriert hat und er kifft und der nimmt auch DMT und so weiter und ich glaube, der hat einfach sehr viele Sachen zu erzählen.
Cool.
Ja. Mhm. Und was machst du am liebsten, wenn du high bist?
Reden? Ja, ich glaube reden.
Also eigentlich musst du einen Podcast machen.
Ja, stimmt.
Und dann gibst du die ganze Zeit und dann rede einfach über dein Thema hier, ja. Diskriminierung und so. Finde ich echt gar keine schlechte Idee, muss ich sagen.
Wenn du mal eine Pause brauchst, dann...
Ja,
sag Bescheid.
Auf jeden Fall. Auf jeden Fall, das Thema möchte ich vielleicht als extra Folge mit dir nochmal machen.
Welches jetzt?
Feminismus und so weiter.
Ach so, ja, cool.
Ja, genau. Letzte Frage. Welche Emojis würdest du verwenden, um diesen Hai zu beschreiben jetzt aktuell? Du darfst mehrere nehmen.
Emojis, okay. Also...
Du weißt, was Emojis ist,
ja.
Ne? Also ich glaube,
Das ist auch nicht das Schwierige an der Frage.
Eine 21-jährige Person, die kein Emojis kennt, finde ich auch so ein bisschen... Okay, sage ich nicht. Ja, genau.
Also ich glaube, ich würde das gelbe Herz nehmen.
Okay. Ja, nee, du musst nicht erklären, warum.
Darf ich erklären?
Musst du nicht.
Aber darf ich?
Darfst du.
Weil für mich gerade alles, also die Stimmung ist gerade gelb für mich.
Wow, okay.
Ja.
So habe ich Stimmung noch nicht erklärt bekommen.
Genau, und aber es wäre nicht das einzige Emoji, sondern ich würde auch noch eine Lampe. Also eine Glühbirne.
Okay.
Ja.
Magst du erzählen, warum?
Muss ich?
Nein. Nein, das müssen wir nicht machen.
Okay.
Vielen Dank, das war auf jeden Fall eine coole Folge.
Ja,
und ich hoffe,
ich
wir sehen uns bald.
Ja,
Dankeschön.
Bis bald.